Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Frau Privatdozentin Dr. Dorothee Kückner-Weller, Dr. Philipp Stötzner und Max Zielenski zum Thema Deliermanagement. Interdisziplinär und multiprofessionell.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, wieder mit einer Folge aus dem Themenbereich Gesundheit, im interdisziplinären Kontext heute das Thema Delir. Und ich habe mir natürlich auch hierfür wieder ein paar Studiogäste eingeladen, mit denen wir heute über das Thema Delir sprechen wollen. Die werden sich dir auch gleich noch vorstellen. Wir wollen vielleicht den einen oder anderen Impuls nochmal neu setzen. Es wurde ja auch schon viel über das Thema geredet in den letzten Jahren. In der Klinikrealität ist es aber wahrscheinlich immer noch problematisch, das umzusetzen. Und da wollen wir heute auch einen Blick drauf werfen. Unsere Autorinnen und Autoren haben hierfür auch einen Klinikleitfaden Delir geschrieben, der bei Kohlhammer veröffentlicht wird. Wir verlinken euch das Werk auch in den Shownotes. Falls ihr Interesse habt, klickt mal drauf, schaut mal rein und vielleicht habt ihr ja die Gelegenheit, euch das zu besorgen und dann auch von dem umfangreichen Wissen, was in diesem Klinikleitfaden dokumentiert ist, zu profitieren. Das Ziel war eben explizit, klinisch relevantes Wissen hier zusammenzufassen und auch die klinische Machbarkeit im Blick zu halten. Aber da können ja auch die beiden oder die drei Studiogäste hier gleich nochmal ein, zwei, drei Worte zu sagen. Genau, ich würde wie immer anfangen bei euch mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ich selbst bin ja an der Hochschule für Gesundheit, hieß sie früher, jetzt heißt die Hochschule Bochum, Professor für klinische Pflegeforschung und euer Podcast-Gastgeber für interdisziplinäre Themen, vor allen Dingen auch aus dem Bereich der Pflege und Co. Heute aber, wie gesagt, mit einem interdisziplinären Thema für euch da. Okay, dann würde ich einmal Doro fragen. Kannst du einmal kurz erklären, wer bist du, was hast du so gemacht und was bringt dich dazu, heute über das Thema Delir mit uns zu sprechen? Hast du da irgendwie eine persönliche Verbindung oder sagst du, das ist eher so der klinische Hauptfokus heutzutage, den man nicht ausklammern kann? Aber vielleicht hast du ja auch eine persönliche Geschichte für uns.
Ja, hi, ich bin Dorothee Kübler-Weller, bin Neurologin an der Charité und auch Notärztin und forsche seit ein bisschen mehr als 10 Jahren jetzt zu neuropsychiatrischen Symptomen bei Parkinson. Und da kommen wir eigentlich schon so ein bisschen zum Thema Delir. Das Delir ist ja auch ein neuropsychiatrisches Syndrom, das eine ganz vielgestaltige Ursachen hat, aber wahrscheinlich eine gemeinsame Endstrecke. Und so ähnlich ist es auch bei den neuropsychiatrischen Symptomen bei Parkinson. Man muss einfach wahnsinnig viel bedenken, man muss interdisziplinär drauf gucken, multiprofessionell. Und das hat uns vor 2 Jahren mittlerweile dazu geführt, dass wir bei der DGN, bei der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, so ein Symposium angeboten haben zum Thema Delir aus vor allem neurologischer und pflegewissenschaftlicher Sicht. Und daraufhin hat uns der Kohlhammer Verlag angesprochen und so ist dieser Kitteltaschenleitfaden zustande gekommen, der jetzt nächsten Monat rauskommen soll. Genau.
Sehr gut, danke dir, Doro. Spannend. Max, mach du doch weiter.
Ja, zu mir und meiner Geschichte. Ich bin von Haus aus Krankenpfleger, habe ganz klassisch das gelernt im Rahmen der Ausbildung vor mehr als 10 Jahren. Habe dann angefangen, nach meiner Ausbildung auf der Intensivstation zu arbeiten und war auf der Intensivstation dann das erste Mal aktiv auch damit konfrontiert, mich mit Menschen auseinandersetzen zu müssen, die im Rahmen ihrer Intensivtherapien ein Delir leiden oder litten haben. Genau, und das ist sehr eindrücklich gewesen für mich, ist zwangsläufig auch hängen geblieben, denn ich habe parallel zu meiner Arbeit auf der Intensivstation dann angefangen, Pflege zu studieren, Pflegewissenschaft sowohl im Bachelor als auch im Master und habe mich dann schon während meines Bachelorstudiengangs im Rahmen von Forschungsprojekten mit dem Thema Delir auch beschäftigt und bin dem hängen geblieben an dem Thema und promoviere mittlerweile auch zu dem Thema, spezifisch zu dem pädiatrischen Delir, also nochmal die Kinder in den Fokus auch rücken. Ja, also das ist meine Geschichte dazu.
Ja, danke schön, Max. Spannend. Auf jeden Fall, Philipp, erklär uns doch, wer du so bist.
Ja, Philipp Stötzner ist mein Name. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und leite als Oberarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig Krankenhaus in Berlin ein gerontopsychiatrisches Zentrum. Habe da eine Station, eine Tagesklinik, eine Ambulanz, eine Forschungsgruppe für gerontopsychiatrische Themen und das Delir ist quasi so wie mein täglich Brot, Unsere Patienten sind hochbetagt, haben viele körperliche Erkrankungen. Das heißt, die haben viele Risikofaktoren, ein Delir zu bekommen. Und die haben ein Delir, während sie bei uns vielleicht wegen einer Depressionsbehandlung sind. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir werden aber auch konsilarisch immer gefragt von allen anderen Abteilungen. Kommt der ist komisch? Und dann sind wir als Psychiater und insbesondere Gerontopsychiater immer gefragt. Wir finden das gar nicht immer so richtig, dass alle meinen, wir seien zuständig. Kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, wer ist eigentlich für delirante Patienten zuständig? Ja. Und genau, Doro und ich haben früher als Assistenzärzte zusammen eine kurze Zeit zusammengearbeitet. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als sie an mich gedacht hat, als es um dieses Buch ging, weil das Thema mich auch als Assistenzarzt schon lange begleitet hat.
Ja, Philipp, dann leg doch mal los. Unsere erste Frage, die wir uns ein bisschen angucken wollen, wie groß ist denn das Problem Delir und wo hakt es aus eurer Sicht, aus deiner Sicht, im Alltag?
Ich glaube, was man immer dazu als erstes sagen muss, dass es größer ist, als man denkt. Also das Delir ist ein unterdiagnostiziertes Problem. Einerseits gehen viele Delirien unter, weil die Teams es vielleicht gar nicht bemerken, weil man es für was anderes hält. Und andererseits sind auch nicht alle Menschen mit deliranten Symptomen im Krankenhaus, sondern zu Hause, in Pflegekontexten, aber auch in Pflegeheimen. Und diese Patienten leiden nicht nur, weil sie vielleicht Angst haben, Unruhe und dergleichen, sondern das ist auch gesundheitsökonomisch ein riesiges Problem, weil die Patienten Folgekomplikationen haben, Pflegebedürftigkeit durch Delirien steigt und im Krankenhaus die Verweildauer ansteigt. Insofern ist es nicht nur menschlich und medizinisch, sondern auch gesundheitsökonomisch ein Problem.
Wenn wir auf das Thema blicken, du hast gerade davon gesprochen, dass es häufig auch nicht erkannt wird. Welche Formen sind denn, ja, oder welche Patientengruppen sind besonders gefährdet, nicht korrekt erkannt zu werden und dementsprechend ja auch keine Therapie zu bekommen?
Ich glaube, wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wir noch einmal noch mal klären, was ist denn Delir? Und dann vielleicht daraus ableiten, welche Patienten besonders Risiko haben oder welche Bewohner einer langzeitstationären Einrichtung sie kommen. Wichtig ist zu sagen, dass wir einen akuten Beginn haben. Also wir haben eine akute Veränderung des Zustandes. Der Verlauf ist oftmals fluktuierend. Und das zentrale Symptom ist die Aufmerksamkeitsstörung und die Vigilanzstörung. Und dann unterscheiden wir zwischen drei Typen, dem Hyperaktiven, dem Hypoaktiven und dem Gemischten, so als Subtypen des Delirs. Und da auch nochmal wichtig, wenn man sich die Häufigkeiten dann anschaut, dann ist es das hypoaktive Delir beziehungsweise das gemischte Delir, was besonders häufig ist, gar nicht mal so das Hyperaktive, was oftmals so eine klinische Relevanz für uns hat, weil wir es oftmals tendenziell viel besser auch erkennen.
Ja, und interessanterweise ist ja auch so, dass das hypoaktive Delir nochmal eine besonders schlechte Prognose hat. Und das ist gerade das, was schwer zu erkennen ist. Also da sollte man ein besonderes Augenmerk drauf haben.
Was man so hört, ist ja, dass es primär über ein Assessment-Verfahren funktionieren muss, ne? Dass ich mich strukturiert hinsetze und das screene, um erkennen zu können, ist das der Fall oder nicht. Viele Krankenhäuser versuchen oder haben es ja auch schon eingeführt, routinemäßig ein Screening durchzuführen. Weiß jetzt aktuell nicht, wie gut das im Alltag funktioniert. Kannst du da noch zu was sagen, Doro?
Ja, also ich glaube, man muss jetzt nicht jeden einzelnen Patienten oder Patientin, der ins Krankenhaus kommt, also ich gucke jetzt auch von der klinischen Perspektive drauf, jeden Tag irgendwie einmal pro Schicht screenen. Aber auf jeden Fall sollte man sich immer bewusst sein, wir hatten jetzt ein besonderes Risikoprofil. Also sobald jemand zur Tür reinkommt, sollte einem eigentlich klar sein, okay, wie hoch ist das Risikoprofil, ein Delir zu erleiden. Und da gibt es ganz einfache Maßzahlen, Alter über 65 oder unter 2, mehrere Komorbiditäten und so weiter. Und wenn dann so eine Risikokonstellation vorliegt, dann sollte man durchaus screenen. Und da ist natürlich wichtig, ne, das ist ja auch das Wesen des Delirs, es entsteht von neu, also es ist kein langsamer Beginn über ein halbes Jahr oder so, sondern das ist ja was akut Entstehendes und deswegen ist natürlich das Basisscreening besonders wichtig.
Im Verlauf auch?
Ja, im Verlauf dann auch, um dann die Abweichung von der Basis sozusagen festzustellen. Okay, und hier ist nochmal wichtig, dass auch das Wesen des Delirs ist, dass es eben fluktuiert und eben vor allem ja auch gerade die hyperaktiven Zustände dann vor allem auch gegen Abend oder nachts dann auftreten. Deswegen ist es auch ratsam, eben auch zu allen Tageszeiten danach zu gucken.
Wie häufig? Was ist da die Empfehlung?
Lohnt es sich vielleicht nochmal kurz die neue Delir-Leitlinie einzuwerfen, weil das ist wirklich bemerkenswert, dass 2025 jetzt eine S3-Leitlinie für Delir beim älteren Menschen rausgekommen ist, die erstmals disziplinübergreifend und settingübergreifend das Wissen bündelt und eben klare Handlungsempfehlungen abgibt zu der Evidenz, die ihm vorliegt. Und die Neuerung, die das gebracht hat, ist diese Klärung, dass man eben mehrstufig vorgeht, dass man quasi erst beurteilt, ob eine Person ein Risiko überhaupt mitbringt, wie Doro gesagt hat, und dann abhängig von dem Risiko, was der Patient ermittelt bekommen hat und dem Setting, in dem man sich befindet, das geeignete Screening-Instrument und die Screening-Dauer auswählt. Deswegen ist es so schwierig, auf diese Frage so zu antworten, macht doch das, sondern hier kann man klar sagen, schau dir die Leitlinie an und orientiere dich an dem, was für dein Setting und deine Risikopopulation passt. Pauschal, wenn man es trotzdem versuchen will, runterzubrechen, kann man vielleicht sagen, dass man im Hochrisikostatus eben höher frequent screent und auch solange der Risikostatus besteht, also zum Beispiel um eine Operation drumherum oder in einem Infekt drin. Und in dem Moment, wo sich die Risikofaktoren reduzieren, eben auch aus dem Screening wieder sich zurückziehen kann und eben so lange weiter untersucht, bis man ein Abklingen hat oder die Risikosituation beendet ist.
Max?
Ich würde gerne noch ergänzen, so aus der implementierungswissenschaftlichen Perspektive, dass es, wie Philipp gerade eben schon gesagt hat, wichtig ist, dass man sich Gedanken darüber macht, welches Instrument man in welchem Setting denn auch konkret auch verwendet. Oftmals ist es ja so eine Zweiteilung. Pflege screened im Rahmen des Versorgungsalltags und die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen müssen dann auch in der Konsequenz eine Diagnose dann in dem Moment auch stellen. Also das ist ganz wichtig. Wir screenen nicht nur, weil wir screenen wollen alle, sondern wir müssen dann am Ende auch eine Konsequenz daraus folgen lassen. Deswegen also die klinische Relevanz dieser Instrumente ist immens. Und wichtig ist, dass da eine Zusammenarbeit stattfindet zwischen den einzelnen Mitgliedern der Teams, gerade was das Screening angeht.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen, dass jetzt nicht nur Pflege Kräfte und Ärzteschaft da irgendwie mitwirken, sondern eigentlich das komplette therapeutische Team und auch die Servicekräfte auf Station und auch die Putzkräfte, weil auch die können dazu beitragen, schon allein präventiv, wenn die irgendwie früh morgens, wenn vielleicht die Patientinnen und Patienten noch am Schlafen sind, irgendwie den Tag-Nacht-Rhythmus einhalten und solche Dinge, ne? Und genau deswegen ist es, glaube ich, was wirklich alle mitbedenken sollten. Und gerade wenn wir jetzt an Prävention denken, dass halt wirklich auch die Ergotherapeutin schaut, dass die Hörgeräte funktionsfähig sind und gut sitzen, bevor sie mit der Therapie loslegt und so weiter.
Mhm. Bei der greifen, glaube ich, wirklich einfach Prävention und Screening und Erkennung einfach so nahtlos ineinander, ne? Also ich sage zum Beispiel, wenn ich unterrichte zu dem Thema den Leuten immer, wenn die Kollegen von der einen Schicht in der Übergabe über die andere Schicht schimpfen und sagen, die Kollegen haben gesagt, der sei so anstrengend gewesen, ich weiß gar nicht, was die wollen. Bei uns war der im Frühdienst total taco. Dann heißt das wahrscheinlich nicht, dass die Kollegen bescheuert sind, sondern dann ist das eigentlich ein wertvoller Hinweis darauf, dass es hier eine Fluktuation der Symptomatik gibt. Und da greifen sozusagen Teamdynamik und Diagnostik eng ineinander, ne? Also auch wenn die Physiotherapeutin oder vielleicht auch eben die Küchenfrau sagt, der war komisch, ist das halt ernst zu nehmen. Und das ist sozusagen vielleicht manchmal wichtiger als ein formalisiertes Screening-Instrument, würde ich jetzt sogar mich mal wagen, aus dem Fenster zu lehnen.
Ja, setzt aber wahrscheinlich voraus, dass ich aktiv in die Beobachtung gehe und vielleicht auch in die Auseinandersetzung mit dem Patienten, das heißt ein Gespräch führe. Das ist ja auch das, was mir häufig einen großen Aufschluss gibt. Wie geht es dann der Person auch kognitiv? Ne?
Absolut.
Unbedingt.
Wir wollten ja noch mal ein bisschen abgrenzen. So ein bisschen klang es schon an, aber wo sehen wir denn die Unterschiede zu Demenz, Depression, Psychose und auch pädiatrischen Delirformen, die ja wahrscheinlich auch nicht so bekannt sind, die pädiatrischen Delirformen, weil man ja wahrscheinlich das Problem eher im höheren Lebensalter verortet. Könnt ihr dazu noch uns ein bisschen mitnehmen?
Vielleicht kann ich den Aspekt des pädiatrischen Delirs nochmal in den Fokus rücken. Also wenn man sich da die Literatur und Forschung zu anschaut, dann ist die tendenziell sehr, sehr dünn und die Abgrenzung zu anderen Dingen immens schwierig auch. Wir haben da nicht annähernd den Wissensschatz wie für die Erwachsenen dann in dem Moment auch. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Kinder natürlich sich in einem ganz anderen Stadium der Entwicklung befinden. Und man immer genau drauf schauen muss, wo befinden die sich gerade, was bringen die eigentlich auch für neurokognitiven Status dann auch mit, wie ist deren Risikoprofil. Sicherlich haben wir da ein, zwei einzelne Instrumente, die uns dabei behilflich sind, unsere Beobachtung zu bündeln und uns auch zu konkretisieren. Aber die große Herausforderung liegt tatsächlich in der Abgrenzung und auch in dem Ursachen-Wirkungsgefüge, was wir bei den Kindern tendenziell auch sehen. Also das ist nicht ganz so einfach und dann ist noch viel Forschung auch notwendig. Und vor allen Dingen auch die Interpretation der Symptome oder der Ausprägung. Also wie zeigt sich das eigentlich bei jemandem, der, weiß nicht, oder einem Kind, was 1 oder 2 Jahre alt ist, im Gegensatz zu einem Kind, was möglicherweise 5, 6 ist und was sich schon ganz anders dann in dem Moment auch äußern kann. Oftmals sind es die Eltern, denen das dann auffällt im klinischen Alltag, die sagen, okay, mein Kind ist irgendwie verändert, es wirkt heute irgendwie anders. Und dann finden dann entsprechend die diagnostischen Schritte auch statt.
Max, das ist ja so ein bisschen, Doro, gleich sofort. Auf jeden Fall hast du ja schon angezeigt, dass du noch was sagen wolltest. Aber ich wollte erst noch die Frage stellen. Das ist ja so ein bisschen so ein Cliffhanger, den du jetzt hier so hast, ne? Also man muss da irgendwie gucken, das ist alles schwierig, wenig Forschung und sowas. Wo würdest du denn sagen, ist denn jetzt der Anfang? Wenn ich jetzt sage als Klinikum, okay, das Thema weiß ich gar nicht, ob das relevant ist für mich. Ich habe vielleicht eine Abteilung dazu, aber kann gar nicht so richtig sagen, muss ich da jetzt was machen? Muss ich da eine Initiative starten oder nicht? Und wenn ja, gibt es irgendwie so erste Schritte, mit denen man loslegen kann? Fängt es bei einer Schulung an oder wie gehe ich da vor?
Also das subjektive Empfinden ist oftmals so, dass es die Klinik meistens nie betrifft. Zumindest ist das meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und wenn ich mir dann entsprechend die Literatur und die Häufigkeit anschaue, dann sieht die sehr ähnlich aus wie beim Erwachsenen. Dann stelle ich immer fest, oh, ist ja doch irgendwie schon auch relevant. Dann kommt oftmals ja, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir machen sollen. Und dann, glaube ich, beginnt es tatsächlich mit der Awareness, also mit der Aufmerksamkeit auf dieses Thema und der Auseinandersetzung innerhalb der Teams. Und dann natürlich im nächsten Schritt der Einsatz von entsprechenden Screening-Instrumenten oder Assessment-Instrumenten, die wir zur Verfügung haben, auch gerade für den pädiatrischen Bereich, insbesondere für den intensivstationären auch Bereich. Die Normalstationen sind da tendenziell wirklich auch ausgeklammert und da ist noch ganz wenig Forschung hat dazu auch stattgefunden. Und dann im nächsten Schritt natürlich die Umsetzung der Präventionsmaßnahmen, die dann doch auch schon sehr ähnlich sind. Zumindest zeigt sich es in der Literatur auch wie beim Erwachsenen, aber immer sehr spezifisch auch. Vielleicht können wir daher nochmal drauf eingehen, nochmal 2, 3 Punkte auch zu sagen. Ich glaube, so sind die ersten Schritte, die die Kliniken machen sollten.
Ja, danke dir, Max. Doro, du wolltest was ergänzen.
Ja, mir fiel gerade so ein, als Max so gesprochen hat, dass es bei Parkinson eigentlich auch relativ ähnlich ist, dass man ja einen Vorzustand hat, der halt vielen, was man im Delir-Syndrom findet, halt auch ähnelt. Also man kann halt Hypomimie beispielsweise oder Bewegungsarmut oder Überbewegungen im Sinne von Dyskinesien oder sowas, kann man schon auch mal irgendwie verwechseln, ja. Und deswegen ist es halt super wichtig, den Vorzustand gut zu kennen. Und da ist natürlich auch wichtig, mit Leuten zu sprechen, die den Patienten, die Patientin, falls sie jetzt nicht so gut selber Aussage treffen können, zu befragen. Also eine Fremdanamnese, wenn es jetzt über die Eigenanamnese in dem Moment vielleicht schwierig ist, beispielsweise wenn es delirante Syndrome schon besteht, wenn die Leute zur Rettungsstelle reinkommen. Genau. Und dann eben die Verlaufskontrolle und auch, das wollte ich noch ergänzen.
Ja, wahrscheinlich ist es auch schwierig, weil wir ja bei Morbus Parkinson Probleme mit der motorischen Bildung der Sprache auch haben und man dann nicht immer sagen kann, ist die Ursache jetzt irgendwie eine kognitive Thematik oder sind wir da ja einfach im symptomatischen Bereich, die der Patient so auch im Alltag irgendwie aufweist, weil er schon sehr lang erkrankt ist an der Situation und dementsprechend man nicht genau verlässlich sagen kann, naja, wofür steht das eigentlich? Und da hast du ja gesagt, dass es extrem wichtig ist, mit Leuten sich auszutauschen, die auch den Patienten kennen.
Ja, und du spielst darauf an, dass jetzt Parkinson-Patienten im fortgeschrittenen Stadium auch häufig schon kognitive Defizite haben, ja. Und dann ist es nochmal besonders wichtig. Und die wiederum sind dann auch besonders deliergefährdet, ja. Das macht die Sache nicht einfacher. Ja. Genau, und dann haben wir noch ein paar Besonderheiten bei Parkinson, was die Medikation halt angeht, weil natürlich dopaminerge Medikation schon auch delirogenes Potenzial bringt und auch eine zu schnelle Aufdosierung beispielsweise mit L-Dopa oder gar Dopaminagonisten auch mal ein delirantes Syndrom hervorrufen kann. Genau, und um sozusagen solche Thematiken, die in so spezifischen Settings zu adressieren, jetzt kommt nochmal ein kleiner Teaser, haben wir in unserem Buch so wirklich so settingspezifische Kapitel, wo dann jeder, der sich da in mit einer bestimmten Frage sozusagen an das Buch wenden möchte, dann wirklich auch ein Kapitel hat, wo er das nachschlagen kann, Delir bei Parkinson, Delir in der Pädiatrie oder Delir auf der Palliativstation und weiteres.
Ja, großartig. Philipp, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, dieses Stichwort mit dem mit der Abgrenzung zum Vorzustand wollte ich aufgreifen, weil das ist relativ plausibel, wenn jetzt ein 40-Jähriger in der Rettungsstelle merkwürdig psychisch Symptome erscheint, dann wird meistens irgendwie der Psychiater gefragt, was ist denn mit dem los? Und dann kann es natürlich sein, dass es eine psychische Erkrankung ist. Es kann aber auch sein, dass die Person ein Delir hat, wo man die Frage ist, ist das eine psychische Erkrankung oder nicht? Ich würde halt eher sagen, eigentlich nein, es ist ein psychisches Symptom einer körperlichen Erkrankung. So wie Doro vorhin gesagt hat, die Endstrecke. Da ist bei einem jungen Menschen würde man immer erwarten, dass das wahrscheinlich noch nicht vorher so war. Man ist erstmal, geht man davon aus, dass das neu ist. Und genau diese Information fehlt mir eben gerade beim älteren Menschen, weil die Vorstellung in der Nacht, in der Notaufnahme, aus dem Pflegeheim zum Beispiel, eben genau, da fehlt das. Also meistens ist es so, jemand wird mit einer Verhaltensstörung, keine Ahnung, hat einen Tetrapack nach einer Pflegekraft im Heim geworfen, in der Rettungsstelle vorgestellt. Und dann ruft man als Dienstarzt in der Rettungsstelle eben in diesem Heim an und fragt dann, was war da los und ist der denn immer so? Und dann ist da eben eine Aushilfskraft, die von einer Zeitarbeitsagentur hingeschickt wurde, die sagt, ich kenne den Patienten nicht, ich habe den noch nie gesehen, ich habe nur gesehen, dass der vorhin abgeholt wurde. Und das ist genau der Punkt, wo man eben nicht weiß, ist das der Zustand eines demenziellen Syndroms? Der Patient war jetzt schon seit Monaten oder Jahren so oder ist es was neu aufgetreten ist und deswegen kommt der Umfelddiagnostik und der Fremdanamnese einfach da so ein super großer Stellenwert zu. Und ähnlich wie Max das so für die Kinder gesagt hat, wo die Eltern sagen, da ist irgendwas anders, ist es bei der Frage, ob es ein Delir ist, eben so, dass die Pflegepersonen im Heim oder die Angehörigen eben die wichtigste Auskunftsquelle häufig sind, um Demenz von einem Delir zu unterscheiden. Und man darf nicht vergessen, dass auch gerade demente Patienten ein hohes Risiko haben, ein Delir zu entwickeln. Das heißt, Delirium superimposed on Dementia ist sozusagen die most tricky Situation.
Ja, und da haben wir natürlich auch die Trennung zwischen SGB-5 und SGB-11, die dann halt auch dazu führt, dass man zum Beispiel keinen Zugriff oder keine Möglichkeit hat, in der elektronischen Patientenakte vielleicht diese Informationen noch zu hinterlegen, die eigentlich wichtig wären. Das sondern darauf angewiesen ist, dass der Hausarzt oder der behandelnde Neurologe das ordentlich gemacht hat. Mhm. Und aber eben nicht das Pflegeheim, die vielleicht eigentlich die Möglichkeit haben, das alltäglich noch ein bisschen besser zu beobachten und zu validieren auch, ne? Was, also wie es normalerweise dem Patienten geht. Vor allen Dingen, wenn es eine fortschreitende kognitive Situation ist, dass man da eben auch einen guten Überblick hat, weil viele Pflegeheimpatienten sehen ja auch nicht immer mehr häufig einen Arzt, ne? Das muss man ja auch sagen, oder eine Ärztin. Ja. Okay, dann lass uns doch einmal kurz, ja?
Ich glaube, Doro also wollte noch was sagen, aber dann würde ich zu Pflegeheimen gerne noch was sagen.
Ja, okay, dann hau raus, Philipp.
Achso, dann sage ich kurz zuerst. Ja. Es ist tatsächlich so, wir betreuen mit unserer Ambulanz ziemlich viele Pflegeheime, psychiatrisch und aufsuchend. Also wir gehen, da gehen Fachärzte von uns, gehen in die Heime und machen dort regelmäßige Visiten und auch zum Beispiel psychiatrische Fachpflegekräfte regelmäßig hin. Und es ist regelmäßig so, dass wir delirante Patienten aus den Heimen rausfischen und dann bei uns stationär aufnehmen und stellt sich raus, die Person hat eine komplette Fehldosierung der Parkinson-Medikation oder hat einen unerkannten Infekt oder hat drei ungeeignete Arzneimittel, die bei dem Alter gar nicht mehr geeignet sind. Und das ist teilweise vorher eben keiner Pflegekraft, keinem Angehörigen aufgefallen. Das ist tragisch.
Genauso wie der transurethrale Dauerkatheter, der immer noch Realität ist in vielen Pflegeheimen, der eine Kontraindikation hat, wenn er längerfristig verbleiben soll. Und trotzdem findet man ihn immer wieder im Alltag und denkt eigentlich, okay, das müsste doch eigentlich klar sein, dass das keine Option mehr ist. Ne? Doro, ich weiß nicht, ob das noch ganz wichtig war, was du sagen wolltest, aber sonst hätte ich jetzt angefangen, mal zu den Maßnahmen zu kommen. Was wir denn jetzt also machen können, wenn wir die Delirversorgung verbessern wollen. Wir hatten ja in Aussicht gestellt, dass wir da über erstmal eine Kompaktheit gehen wollen und jetzt nicht die komplette Klaviatur der Maßnahmen rezipieren wollen, sondern vielleicht die 2-3 Maßnahmen, die relativ gut und umsetzbar sind, aber meistens dann auch sofort wirksam. Könnt ihr dazu uns was erklären?
Ja, ich glaube, da hat sich in der wissenschaftlichen Bewertung sozusagen ein Bündel eigentlich von Maßnahmen durchgesetzt. Also wurden eigentlich immer Bündel untersucht und gegen Standard of Care verglichen. Und man kann so zusammengefasst sagen, dass da eigentlich immer so Aspekte wie Reorientierung, möglichst gute Schlafvoraussetzungen beziehungsweise Erhaltung des Tag-Nacht-Rhythmus mit reingehören, frühe Mobilisation, den Dauerkatheter, den berühmten, den du gerade erwähnt hast, und sonstige Schläuche, die wir oft zu lange drin lassen, muss man auch selbstkritisch dazu sagen. Dann Hilfsmittel, die so vorliegen sollten und eingesetzt werden sollten, dass die auch funktionieren können. Also so komplett verdreckte Brillen, wo man kaum was durchsieht, die bringen halt auch keinen weiter. Ausreichende Schmerzscreening und dann adäquate Schmerztherapie gehört mit dazu. Und natürlich auch so ganz basale Sachen wie eine ausreichende Rehydrierung, ausreichende Ernährung, abführende Maßnahmen. Und die sind halt in verschiedenen Bündeln unterschiedlich kombiniert worden. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen von oben, also ein bisschen übergeordnet drauf guckt, dann kann man eigentlich sagen, eine vernünftige biopsychosoziale Medizin ist eigentlich die beste Prävention für so ein Delir. Also das ist so ein bisschen mein Fazit aus dieser Mitarbeit an diesem Buch auch.
Ja, und wirkt auch so ein bisschen tatsächlich wie Ziele, die man ja auch in der Langzeitpflege hat, die aber auch nicht immer erreicht werden, ne? Aber die eigentlich feststehen sollten. Du hast gute Ernährung, Hydrierung gesagt, du hast Orientierung gesagt, Tag-Nacht-Rhythmus, entfernt von Zugängen, die nicht notwendig sind oder kontraindiziert. Und eine Aktivität auch zu haben, eine Mobilisierung. Das sind ja alles Themen, die auch zum Beispiel in der stationären Pflege extrem wichtig sind, Absolut. Die häufig im Alltag nicht umgesetzt werden. Und da sehen wir natürlich auch, dass die große Anzahl an älteren Patienten, wir haben aber natürlich vorher auch über die Kinder gesprochen, da kannst du vielleicht noch was sagen, Max, ob du noch siehst, dass sich die Maßnahmen da sehr unterscheiden. Du hast ja schon gesagt, ist nicht so, aber vielleicht gibt es dann doch Nuancen, können wir gleich nochmal drauf gucken. Aber dass diese große Anzahl an älteren Patienten die Krankenhäuser da ja auch vor Herausforderungen stellt, weil es ja natürlich auch schon einen gewissen Personaleinsatz bedeutet, das umzusetzen.
Philipp. Ja, noch kurz, vielleicht ein Einschub an der Stelle, weil wir in dem Buch auch versucht haben darzustellen, wer eigentlich welche Maßnahmen einbringen und umsetzen kann. Weil als wir versucht haben, das zu strukturieren für das Buch, uns nochmal deutlich geworden ist, dass wir auch durch die Handreichung zu viel Verantwortung auf Einzelpersonen legen könnten. Also dass jemand, eine Assistenzärztin auf einer Station, die schlecht organisiert ist oder kein Konzept für die Delirbehandlung oder Prävention hat, sich auch überfordert fühlen könnte, in dem Eindruck, wenn sie unser Buch liest, zu denken, sie müsste das alles realisieren. Und so ist es eben nicht. Deswegen haben wir es ein bisschen getrennt in strukturelle Maßnahmen, was man quasi in einer Leitungsposition eigentlich umsetzen müsste. Dinge, die ein Gesamtkrankenhaus, eine Pflegeeinrichtung oder vielleicht auch größer ein Gesundheitssystem etablieren muss, und Dinge, die die einzelne verantwortliche Pflegekraft oder Ärztin umsetzen kann bei einem spezifischen Patienten. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu wissen, weil das Delir ist immer eine Teamsache und so eben auch in der Etablierung der strukturellen Voraussetzungen für eine gute Delirprävention. Trotzdem gibt es individuelle Präventionsmaßnahmen, die dann in Bündel wirksamer sind, aber keiner sollte sich alleine verantwortlich fühlen.
Klingt auch so ein bisschen wie Organisationsentwicklung, ne?
Ach, auf jeden Fall nötig, ja, und steckt da drin.
Ja. Max, wolltest du uns noch was erklären zu dem pädiatrischen Teil?
Gerne. Also so wie es Doro gesagt hat, wird es am Ende des Tages vermutlich auch da das Bündel sein. Wir haben da nicht annähernd die Evidenz, die wir im Bereich der Erwachsenen tatsächlich auch haben. Aber was sich so herauskristallisiert, das sind so drei Kernbereiche eigentlich adressiert werden sollten. Und das sind so die Grundbedürfnisse von Kindern dann in dem Moment. Das ist vor allen Dingen Schlaf, es ist diese kognitive Aktivierung auch und die physische Aktivität, die da so eine zentrale Rolle auch spielt. Und wenn man sich dann das anguckt, was machen wir mit den Kindern oftmals im klinischen Alltag, dann ja, adressieren wir diese Themen nicht adäquat. Und da sollten wir, glaube ich, inhaltlich auch ansetzen und schauen, inwieweit wir das so gut wie möglich machen können im Teil der auch Versorgung. Und zu guter Letzt auch, das haben wir ja schon gesagt, vielfach jetzt unabhängig vom Setting, die Angehörigen aktiv auch mit einbinden, dass wir den Familien-Background jeweils versuchen, auch mit so gut es geht auch zu berücksichtigen und dass diejenigen sind, die einen erheblichen Teil Versorgung auch mit übernehmen können, gerade im Kontext der Kinder, die besonders gefährdet auch sind.
Ist da ein wichtiges Thema, dass man auch die Möglichkeit schafft, dass Eltern bei den Kindern bleiben können, auch über die Nacht in der Behandlung und dass man eben auch im Idealfall versucht, soweit es geht, auch sie räumlich zu trennen, weil die Mehrfachbelegung von Zimmern natürlich auch ein großer Stress ist für die Kinder und häufig ja auch limitiert, was es so an Orientierungsmöglichkeiten gibt, ne? Ich spreche jetzt mal an Spielzeug oder Bücher mitzubringen. Je mehr Kinder da auf einem kleinen Raum sind, desto mehr durcheinander wird das ja wahrscheinlich. Ist aber trotzdem wichtiger für die Förderung, wenn ich dich richtig verstehe. Ist das unbedingt eben auch ein Thema, wo man irgendwie ran muss oder sagst du, das ist eigentlich relativ gut gelöst schon?
Unbedingt. Also das ist natürlich immer abhängig davon, was die einzelnen Kliniken auch an strukturellen Möglichkeiten zur Verfügung haben und wie dann die möglicherweise die baulichen Maßnahmen da auch konkret inhaltlich auch aussehen. Ob nun auf einer Intensivstation für Kinder oder auf einem normalstationären Bereich auch. Wichtig ist einfach dafür zu sorgen, dass man möglichst genau diese Punkte in der Rahmen der Versorgung auch adäquat auch adressiert und dann auch alle Energie da auch reinsteckt. Ich glaube, das ist nochmal viel intensiver in dem Kontext als jetzt im Bereich der Erwachsenen. Da sind die Angehörigen ja oftmals immer ein leidliches Thema und werden nicht so adäquat eingebunden, wie wir uns das eigentlich inhaltlich alle auch wünschen. Bei den Kindern ist man da zwangsläufig auch irgendwie gezwungen, die Elternpaare entsprechend auch mit einzubinden und dass man das ermöglicht dann in dem Moment auch. Aber das kann vielleicht auch nicht jede Klinik so gewährleisten, wie wir uns das jetzt auch inhaltlich auch wünschen. Aber es ist ein zentraler Bestandteil der Versorgung und wichtig für die Delirprävention. Spannend ist auch vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Wir haben ja vorhin über die Screening-Instrumente gesprochen. Es gibt auch ein Screening-Instrument zum Beispiel, was explizit die Eltern adressiert, wo es ein Item gibt, wo die Eltern spezifisch gefragt, wann haben sie jetzt wahrgenommen, dass ihr Kind verändert ist. Also auch da nochmal, da findet auch schon der Link zu den Eltern dann in dem Moment auch statt.
Wie heißt das? Weißt du das gerade?
Das ist die SOS-PD, auch ein Instrument.
Okay, danke dir. Dann sind wir doch vielleicht bei dem Thema Angehörigeneinbindung. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen was zu den Kindern gehört. Wie ist es denn bei den anderen Zielgruppen? Wie binden wir Angehörige ein? Sagen wir, na, setz dich da mal hin und führe mal ein paar Gespräche und sei immer viel präsent. Oder gibt es da Konzepte, wo man sagt, okay, die sollten auch ein bisschen qualifiziert werden und gezielt auch Interventionen durchführen? Könnt ihr uns da ein bisschen mitnehmen, was eure Auffassung dazu ist?
Also ich würde sagen, das kommt sehr auf die Angehörigen an und dann schon auch auf das, was jetzt das Team vor Ort leisten kann. Ich finde es unbedingt wichtig, dass Angehörige mit eingebunden werden, einfach weil das ja Vertrauenspersonen sind, die auch eine wieder sozusagen eine Normalisierung der Umgebung oder vielleicht auch ein bisschen des Stresses nehmen können, was im Krankenhaus so entsteht. Ja, kommt auch so ein bisschen drauf an, wo es hingehen soll mit dem Patienten oder mit der Patientin. Also nehmen wir mal an, wir bereiten jetzt eine zeitnahe Entlassung vor und der Patient soll wieder nach Hause und wir müssen die Angehörigen anlernen. Ja klar, da müssen die überall mitmachen, ne? Weil irgendwie muss ja zu Hause auch funktionieren, ja. Also hoffentlich dann mit Unterstützung vom Pflegedienst und so weiter. Aber ich denke auch, wenn es danach woanders hingeht oder wenn irgendwie vielleicht im palliativen Kontext auch klar wird, okay, es geht leider nicht mehr nach Hause, dann kann man, glaube ich, je nach, auch je nach dem, was sie sich zumuten, die Angehörigen, zum Beispiel Fußmassagen irgendwie zu Fußmassagen anleiten oder natürlich auch so basalere Sachen, will ja nicht jeder so total in Körperkontakt vielleicht auch gehen, vertraute Gegenstände mitbringen lassen, vielleicht auch mal was zu essen mitbringen lassen, was im Krankenhaus jetzt nicht so gibt oder ja, vielleicht vertraute Düfte, irgendwie was zu anziehen aus der Häuslichkeit und so weiter.
Philipp.
Ja, was eben auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist die Aufklärung der Angehörigen. Dass, also da die Angehörigen ganz häufig die zentralen Pflegepersonen sind oder Bezugspersonen, ist auch deren Haltung und deren Verständnis für die Recovery nach einem Delir ganz entscheidend. Und da muss man, glaube ich, in beide Richtungen aufklären. Also das eine ist, dass je älter jemand ist, je länger das Delir angedauert hat, und je länger die Person im deliranten Zustand im Krankenhaus war, desto länger braucht die Erholung auch, um auf das kognitive Ausgangsniveau zu kommen. Und man muss leider sagen, je länger das Delir bestanden hat, desto geringer die Chance, auf das gleiche Ausgangsniveau wieder zu kommen. Das heißt, es braucht lange und man muss Geduld haben, ob die kognitiven Funktionen sich wieder stabilisieren und zurückkehren. Es gibt aber eine Unsicherheit, sozusagen, ob man auf das Vorniveau wieder kommt. Und diese Balance müssen die Angehörigen ja mittragen. Also sie müssen sich darauf einstellen, dass sie ihren Angehörigen eine Zeit lang zusätzlich unterstützen, motivieren und positiv verstärken, um wieder zurück ins Leben zu finden, sich Dinge wieder anzueignen und zum Beispiel nicht bevormunden die Patienten alles abnehmen, dass sie sich inaktiv zurückziehen und dadurch die Recovery gefährden und andererseits aber auch keine überhöhten Erwartungen haben und anzuerkennen, dass eventuell manches, was vor dem Delir ging, vielleicht später nicht mehr geht und die Angehörigen, die Betroffenen eben sozusagen nicht stressen und unnötig überfordern mit Dingen. Und diese Balance erfordert, dass die Angehörigen verstanden haben, was da eigentlich los ist.
Und dann haben wir ja noch das Thema, dass es auch oft sehr, sehr schuld- und schambehaftet ist, ne? Wenn jetzt Leute irgendwie beispielsweise nachts irgendwie nackt über den Gang gehen und am nächsten Morgen so ein bisschen realisieren, oh Gott, ich habe heute Nacht was Komisches gemacht. Mhm. Das komplette Team weiß Bescheid und so. Dass man das halt eben auch mit den Angehörigen thematisiert, dass die dann nochmal sozusagen Debriefing machen können, wenn es dann vielleicht schon, wenn der Betroffene dann schon wieder zu Hause ist. Und dass die auch so vielleicht ein bisschen entlasten können und Schuld und Scham reduzieren können.
Der wichtigste Hebel, den wir hier haben, ist ja Prävention. Ist da aus eurer Sicht genug getan? Wahrscheinlich ja nicht, wenn ich schon die Frage so komisch stelle, um Angehörige im Krankenhaus frühzeitig einzubinden. Das heißt zum Beispiel so aller Art, okay, sie haben einen Angehörigen mit gewissen Risikofaktoren, der Eingriff ist aber notwendig, weil ansonsten hat die Person ein Mortalitätsrisiko, was wir nicht kontrolliert haben. Und trotz dieser Notwendigkeit müssen wir anerkennen, dass es ein Risiko gibt und ihr könnt aber schon frühzeitig etwas dafür tun, dass vielleicht so ein Delir nicht auftritt. Wäre das irgendwie so eine Richtung, wo man schon ist, oder sagt ihr, naja, das ist dann doch eher irgendwie so, wie es aufploppt, ne? Also wenn dann das Delir da ist, dass man dann quasi handelt und eigentlich zu wenig in eine Vorstufe kommt und sagt, pass auf, bereite dich so und so vor, bring die Sachen mit, dann hast du nicht 2 oder 3 Tage verschenkt, die der Angehörige diese Maßnahmen eben nicht bekommen hat im Krankenhaus und kannst also frühzeitig sicherstellen, dass es vielleicht nicht zu einem Delir kommt.
Ja, da gibt es ja schon das Konzept der Prähabilitation, also dass man sozusagen eigentlich die Leute fit macht, für eine OP beispielsweise, also für einen geplanten Eingriff. Also es muss ja schon irgendwie halt vorher absehbar sein, dass es bald ins Krankenhaus geht. Na gut, sonst könnte man dauerhaft prähabilitieren, das wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht, aber so weit sind wir definitiv noch nicht. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob das schon wirklich in der klinischen Routine angekommen ist. Ich fürchte nicht. Ich weiß, dass jetzt hier zum Beispiel an der Charité, die Klinik für Anästhesie unter Leitung von Frau Professor Spieß, dazu forscht und das sind wirklich tolle und vielversprechende Projekte, aber ich denke noch nicht, dass das in der Routineversorgung angekommen ist. Vielleicht das Nächste, was dem so nahe kommt, wäre vielleicht sowas wie ein demenzsensibles Krankenhaus, was es ja durchaus gibt.
Max?
Ich würde da gerne ergänzen, dass es vor allen Dingen darum geht, dass sich jeder bewusst ist, dass jeder und jede Patientin, die wir tagtäglich im klinischen Alltag auch sehen, tatsächlich in gewisser Weise ein Risiko schon mitbringt, allein durch den Ortswechsel, unabhängig erstmal auch von dem Alter und der Grunderkrankung. Und wir grundsätzlich als Gesundheitseinrichtung uns bewusst machen müssen, dass wir solche Patienten möglicherweise vor uns haben, egal in welchem Setting die tatsächlich verortet auch sind. Ob die nun operiert werden oder nicht, ist dann erstmal zweitrangig. Grundsätzlich haben die erstmal ein Risiko und alle sollten das auf der Uhr haben. Und dann natürlich, wenn sie das Risikoprofil mitbringen, das besonders hoch ist, das entsprechend dann auch aufgeklärt wird und dass dann zum Beispiel, wenn die Angehörigen dann auch da sind und die Teil des Versorgungsteams werden können, dass die dann auch aktiv mit eingebunden werden. Vielleicht noch ergänzend dazu, gleichzeitig aber auch eine psychosoziale Entlastung der Angehörigen parallel auch stattfinden muss, weil das ist für die eine genauso belastende Situation. Und oftmals werden die denn tatsächlich eher ausgeklammert und sie werden dann oft damit alleine gelassen. Und das ist für die möglicherweise auch ein Trauma, das so mitzuerleben und zu sehen. Also das ist egal, ob die Patientin, der Patient irgendwie 65, 70, 80 ist und Angehörige mit dabei sind oder das ein kleines Kind ist, was auf der Kinderintensivstation liegt und leider einen Unfall hatte zum Beispiel. Da glaube ich, das ist auch ganz wichtig, dass man das immer aktiv mitdenkt und schaut, wie man da Versorgungsnetzwerke schafft innerhalb der Einrichtung, damit die auch gut mit aufgefangen werden können.
Es gibt ganz schöne Modelle, die aus dem Bereich der Heim- und WG-Versorgung von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, Intelligenzminderung oder schwer körpergeistig Mehrfachbehinderung kommen. Es gibt so Modelle, ein sozusagen Biografiebuch für die Überleitung anzulegen. Das hat uns früher mal vor ein paar Jahren inspiriert, einen sogenannten Biografie-Flyer in unserer Klinik zu etablieren. Die Idee ist, dass das Pflegeteam, was die Eigenheiten der betreffenden Person kennt, also das kann sowohl die Angehörigen als auch die professionell Pflegenden sein, die Dinge zusammenstellt, die für die Betreuung, die Kommunikationsweise, die Besonderheiten, die biografischen Eigenheiten, Vorlieben, Abneigungen wichtig sind, so knapp und übersichtlich zusammenstellt, dass in einer Verlegungssituation aus dem Heim ins Krankenhaus oder eben insbesondere vor OPs und so weiter, das nachbetreuende Team quasi diese Eigenheiten kennt und darauf eingehen kann. Und das ist ein sehr schönes Modell, was, wenn es gelingt, die Teams mit ganz viel Material ausstattet, gut die betroffenen Personen zu begleiten. Allerdings erfordert es wieder, dass die Teams Zeit haben. Ne? Also wenn eine Person bei uns lange auf Station war, muss das Pflegeteam insbesondere sich Zeit nehmen, die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Pflegeprozess auch so aufzuschreiben in diesem Heftchen, dass wiederum die nachbetreuende Wohngemeinschaft oder so damit was anfangen kann. Und andersrum muss die Wohneinrichtung eben das gemacht haben, bevor die Person ins Krankenhaus kommt. Insofern ist das das klassische Schnittstellenthema. Es gibt wunderbare Modelle, es muss gemacht werden.
Ja, und dafür muss man wahrscheinlich auch ein bisschen Interesse mitbringen, ne, am Menschen und seiner Geschichte, weil ich erlebe dann doch auch viele Kolleginnen und Kollegen sehr still. Das hat, glaube ich, nicht immer damit zu tun, dass sie gar nichts wissen über die Person, sondern dass sie sich vielleicht nicht angucken und auch nicht gar nicht so gut wissen, wie sie ein Gespräch über eine Lebenswelt führen soll, die vielleicht 50 Jahre zurückliegt. Ne? Also, dass man da halt vielleicht mal ein paar Fragen stellt, eine offene Fragekultur etabliert und dann auch tatsächlich ernsthaftes Interesse in der Situation muss man ja schon rüberbringen, weil sonst stellen die Leute ja auch relativ schnell fest, dass es eigentlich nur irgendwie, ich weiß nicht, so ein kalter, mechanischer Kommunikationsverlauf, der im Wesentlichen aber nicht zu einer emotional positiven Responsibilität bei der Person führt. Und das sollte wahrscheinlich auch nicht das Ziel sein. Ne? Vor allen Dingen, weil man dann ja auch meistens nicht nur einen Patienten im Zimmer hat, sondern mehrere unter Umständen und der dann auch mit seinem Gespräch in der Öffentlichkeit steht. Ne? Da halt auch so ein bisschen zu üben, wäre wahrscheinlich auch wichtig, die Kollegen mal so zu ermutigen, das mehr zu tun, als immer nur über die klinischen Alltagsdinge zu sprechen mit dem Patienten. Zum Beispiel die klassische Frage, hatten Sie heute Stuhlgang oder so? Ne?
Hatten Sie heute Stuhlgang und was haben Sie eigentlich beruflich gemacht?
Ja, genau. Das ist die richtige Reihenfolge, denke ich. Okay, dann schauen wir uns noch einmal die letzte Frage, die ich jetzt hier, glaube ich, so noch habe. Wenn ihr noch was ergänzen wollt, macht das gerne. Ne? Wir machen immer gleich nochmal die Runde, was für euch wichtig ist als Botschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man da so mit einer Key-Message rausgeht. Könnt ihr schon mal ein bisschen grübeln, wenn euch da was einfällt, wäre das schön. Und jetzt wollen wir nochmal kurz sprechen, Umgebungsgestaltung zur Delirprävention. Gibt es da Sachen, wo wir sagen können, okay, ein Zimmer, ein Patientenzimmer sollte heute anders aufgebaut sein und man kann sozusagen durch mehr oder weniger aufwendige Umbaumaßnahmen auch dafür sorgen, dass die Delirprävention auch durch die Umgebung schon stattfindet. Haben wir da Dinge?
Ich würde einfach mal anfangen und dann könnt ihr ja gerne auch ergänzen. Ich glaube, es geht los mit euren orientierenden Maßnahmen, dass da eine Uhr möglicherweise in dem Raum hängt, die auch wirklich von Menschen gelesen werden kann, die möglicherweise sehbeeinträchtigt sind, die nicht tickt in der Nacht, dass es da vielleicht ein Whiteboard gibt, wo man persönliche Gegenstände, Bilder oder dergleichen von den Patientinnen und Patienten auch aufhängen kann, dass man vielleicht auch irgendwie das Datum an das Whiteboard auch schreiben kann, damit derjenige sich auch orientieren kann, welchen Tag wir heute haben, dass die lichtdurchflutet sind, diese Zimmer, dass die so barrierefrei gestaltet sind, dass sich da die Menschen drin auch gut auch bewegen können. Ja, dass nicht normalerweise das Zwei-Bettzimmer dann irgendwie mit drei Patientinnen und Patienten versorgt wird und dann irgendwie die da zu dritt drin liegen und niemand sich mehr bewegen kann dann in dem Moment auch. Auch das sind so Kleinigkeiten, oder dass man Orientierungshilfen an die Tür macht. Ich werde nicht vergessen, wenn ich auf einer Station gewesen bin im Rahmen eines Projektes, wo wir dann eine Patientin hatten mit einer Demenz, die halt gerne über den Flur gelaufen ist, aber nicht ihr Zimmer gefunden hat. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir es? Also haben wir eine Sonne an die Tür gemalt und dann wusste sie auf jeden Fall, das ist zum Beispiel ihr Zimmer. Es sind, glaube ich, die Kleinigkeiten, halt in dem Versorgungsalltag da unterstützend und behilflich auch sind.
Ja, und vielleicht nicht immer direkt zu fragen, was machen Sie denn hier? Brauchen Sie irgendwie Hilfe? Sondern einfach anzuerkennen, dass vielleicht auch jemand mal einfach so über den Flur läuft, ne?
Ja, zum Beispiel das. Oder eine der Maßnahmen, vielleicht nicht die Patientinnen und Patienten, die ein hohes Risikoprofil haben, am Ende des Stationsflurs zu positionieren im Zimmer, sondern möglicherweise tendenziell eher näher an der jeweiligen Kanzel. Dann hat man vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, eine höhere Awareness dann für die Person auch entsprechend auch zu haben.
Es gab ja früher mal die Idee, dass Krankenhäuser auch als Bewegungsraum mit so Erholungselementen verbunden werden. Da hat man ja damals die Klinik auch so parkähnlich angelegt. Ne? Da hat man dann so einzelne Gebäude gehabt, wo dann die Fachabteilungen drin waren. Wo man gesagt hat, das muss eben auch sein für eine moderne Krankenversorgung. Dann ist man ja dazu übergegangen, das alles sehr instrumentell operativ aufzubauen in großen Klötzen, die vielleicht gar kein großes Grüngrundstück drumherum haben im Worst Case. Ist das vielleicht eigentlich ein Fehler gewesen? Und wir hätten vielleicht auch anerkennen müssen, dass Krankenversorgung auch draußen im Grün eine Rolle hat?
Also die Daten dazu, dass die Patienten, die das Zimmer raus auf den grünen Garten haben, schneller genesen, die gibt's ja. Da gab es ja immer so ein paar Studien, die das verglichen haben. Einfach die zwei Seiten einer Station, eine zum Hof und eins zum Garten. Und ich glaube, grün ist heilsam, sagen, glaube ich, auch die Krankenhausarchitekten. Aber da stecke ich jetzt nicht so tief drin.
Sehr schön. Okay, dann kommen wir zu unserer Key-Message-Runde. Ihr dürft auswählen, wer anfängt. Max, Philipp oder Doro?
Kann gerne anfangen. Ich glaube, ich würde noch mal gerne wiederholen, was ich vorher schon so anklingen habe lassen. Und zwar, dass einfach gute biopsychosoziale Medizin in einem multiprofessionellen Team wirklich die allerbeste Prävention für Delirien ist. Und insofern denke ich, dass jetzt eigentlich das Thema Delir eher so ein bisschen so ein Indikatorthema ist. Für ein komplexes Thema zwar, aber ich denke, dass da durchaus Optimierungsbedarf gibt, der jetzt auch nicht so fürchterlich schwierig anzugehen ist. Wenn man ein gutes Team hat, und das hoffe ich, dass die meisten Hörerinnen und Hörer das doch haben.
Wenn ich es nicht habe, muss ich eins bilden, ne? So ist es wahrscheinlich auch.
Da hast du recht.
Max?
Nutzt die Angehörigen als Ressource. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Lasst sie Teil des Versorgungsteams auch werden. Genau, und dann ganz klar der Einsatz von entsprechenden Instrumenten, die settingspezifisch auch genutzt werden, damit wir das überhaupt erkennen und unsere Informationen, die wir da im Rahmen der Schicht möglicherweise auch gesehen haben, entsprechend auch bündeln. Also Einsatz von Screening- und Assessment-Instrumenten, ganz, ganz wichtig.
Danke dir, Max. Philipp?
Ja, und vielleicht einfach nochmal so ganz basal und auch mahnend, Delirien sind vermeidbare und gefährliche Zustände. Und ein Delir erfordert immer, dass man es erkennt, dass man die Ursache sucht, dass man die Ursache behandelt und dass man konsequent weitersucht, wenn man die Ursache nicht findet und damit eben alle medizinischen und also interprofessionellen Register zieht, weil der Patient und die Patientin sich nur dann erholt, wenn man das rausfindet und wenn man das gut behandelt. Und Delirien sollten eigentlich nicht mehr auftreten, wenn wir eine perfekte Medizin hätten. Es ist nicht so, dass Delirien Durchgangssyndrome sind.
Ja, so wurde es früher genannt, ne? Und damit hat man auch für sich irgendwie so eine Verantwortung auch vielleicht so ein bisschen abgegeben, indem man gesagt hat, okay, das wird dann schon wieder, aber wir wissen, inzwischen ist es häufig nicht so. Ja, Dankeschön für den spannenden Podcast mit euch. Wer Lust hat, schaut vielleicht in den Klinikleitfaden Delir rein. Wir verlinken euch den in den Shownotes. Dort könnt ihr dann das Werk bestellen. Sicherlich spannend auch zu sehen, wie unterschiedliche Settings da arbeiten können. Das ist ja auf jeden Fall sehr interessant und nochmal angepasst an die Umgebung. Das findet ihr alles im Klinikleitfaden Delir. Schaut also gerne rein. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Zuhören, wünsche euch viel Erfolg bei der Delirprävention und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder zuschaltest bei Klinisch Relevant. Mach's gut und bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.